All my life, I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth?
Tina, was hören wir da?
Das ist Donald Trump in einer Pressekonferenz im Oval Office am Dienstag. Und er sagt da, er hätte sein Leben lang von Kuba gehört und es wäre ihm eine grosse Ehre, Kuba zu erobern. Er könne es entweder erobern oder auch befreien. Er könne sowieso mit Kuba machen, was er will.
Es ist Mittwoch, der 18. März 2026. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Es freut mich, Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama zu begrüßen. Tina ist Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt und forscht an der University of Alabama at Birmingham. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Wir haben es am Anfang gehört, Donald Trump hat ziemlich ohne Umschweife gesagt, dass er Kuba könne einnehmen. Ist das jetzt das Nächste, was ansteht?
Ja, vielleicht. Kuba ist auf jeden Fall in einer schwachen Position. Sie haben einen landesweiten Stromausfall gehabt. 11 Millionen Einwohner sind betroffen gewesen. Und Kuba ist eine Diktatur und die Führung ist eigentlich in der Bevölkerung weitgehend verhasst. Zudem ist Kuba seit langer Zeit geschwächt durch die Sanktionen der USA und ein Stromausfall folgt auf den nächsten und auch die Lebensmittel und Medikamente sind knapp und Spitäler funktionieren nicht ohne Strom.
This morning, Cuba waking up in the dark. The country's power grid collapsing Monday. The crisis creating dangerous conditions and leaving residents outraged.
Das ist nicht neu in Kuba. Also es gibt seit dem gewaltsamen Sturz vom Maduro-Regime in Venezuela hat sich die Lage auch dramatisch verschärft. Und es kommt nämlich kein Öl mehr aus Venezuela nach Kuba.
During this latest blackout, people have been spilling out to the streets here for hours. Fortunately, some cloud cover to keep them from this blistering heat.
Wir haben gehört, dass das ganze Land ohne Strom hätte müssen auskommen. Die Sachen im Kühlschrank sagen verdorben und die Ventilatoren sagen nicht gelaufen und das bei tropischer Hitze. Und gleichzeitig gibt es offenbar Proteste in Kuba gegen das kommunistische Regime, das dort ja seit langem an der Macht ist. Tina, es sieht aus, als läuft alles nach dem Trumps im Plan, oder?
Ja, es tönt ein bisschen so. Trump hat Ölzufuhr von Venezuela nach Kuba abgeschnitten. Wie wir hören, sind die letzten Tankschiffe mit Öl Ende Februar aus Venezuela in Kuba angekommen. Und das bringt natürlich die schon geprüfte Bevölkerung auf gegen das Regime. Also die haben eigentlich Mangel an allem. Die sind sehr arm. Und generell haben sie Probleme schon vorher gehabt. Und das ist jetzt natürlich noch schlimmer geworden mit dem Öl, das abgeschnitten worden ist. Und jetzt gibt es zwar wieder einen Teil Strom auf Kuba, aber das Problem bleibt nach wie vor bestehen. Also das Regime ist, wie gesagt, eine Diktatur. Und sie haben jetzt einige politische Gefangene freigelassen als Gäste vom guten Willen gegenüber den USA, aber natürlich noch lange nicht alle.
Dann sind Kuba und Venezuela also Verbündete gewesen.
Ja, genau. Also beide haben oder sind nach wie vor Linksregierungen. Man hat vom karibischen Sozialismus geredet. Die sind traditionell eher mit der Sowjetunion und sowie dem Kommunismus verbunden gewesen. Die USA sind der Erzfeind, also für beide. Und kubanische Soldaten haben auch den Nicolás Maduro geschützt, wo der dann von den Spezialkräften der USA entführt worden ist. Sind angeblich 80 von diesen kubanischen Soldaten getötet worden. Das war eine Art wie so eine Leibgarde für den Maduro. Und der Fidel Castro und der Raul Castro, also das sind die Diktatoren, die sind mit dem Hugo Chavez von Venezuela und dem Nicolas Maduro von Venezuela alliiert gewesen. Und das hat natürlich sie zusammengebracht, also die Ideologie und natürlich auch der Regierungsstil. Und ihre weiteren gemeinsamen Verbündete sind Russland und China gewesen. Die haben dann mit dem auch Einfluss in der Region, also Südamerika, übernehmen können. Und die USA haben es versucht, zurückzudrängen.
Wer ist denn jetzt an der Macht in Kuba?
Ja, also der Fidel Castro ist ja seit über 10 Jahren tot und sein Bruder, der Raul, der ist 94, also auch nicht mehr der Jüngste. Und der zieht jetzt wohl im Hintergrund aber noch die Fäden. Der Präsident ist jetzt offiziell der Miguel Díaz-Canel und der ist eigentlich auch der erste Sekretär von der Kommunistischen Partei von Kuba.
Der Trump hat gesagt, es könnte eine freundliche Übernahme von Kuba geben, also ein friendly takeover, wie er gesagt hat, oder allenfalls ein unfriendly takeover, also eine unfreundliche Übernahme.
Maybe a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter, because they're really in, they're down to, as they say, fumes. They have no energy, they have no money, they're in deep trouble. On a humanitarian basis.
Tina, der Trump sagt weiter, Kuba liegt am Boden. Ist Kuba also eine leichte Beute für den Trump, den er sich jetzt schnappen kann?
Es ist unklar, was er genau will mit Kuba, aber er hat auf jeden Fall Kuba on my mind. Also er hat sicher etwas los, weil er hat schon, bevor er Venezuela angegriffen hat oder auch den Iran, hat er viel von diesen Ländern geredet. Also das sehen wir jetzt eben mit Kuba. Und der Druck von Trump zeigt bereits Wirkung. Also Kuba hat wegen dieser schweren Wirtschaftslage beschlossen, dass sie Investitionen von im Ausland lebenden Kubanern werden erlauben. Das ist, wie gesagt, neu. Und zusätzlich gibt es auch Kontakt zwischen der Führung von Kuba und der Regierung Trump, wo der Trump selber auch bestätigt hat, und auch der Díaz-Canel, der Präsident von Kuba.
Beteiligt ist offenbar bei diesen Kontakt insbesondere auch der Außenminister Marco Rubio, wie der Donald Trump bestätigt hat.
Well, Marco Rubio is doing a great job. I think he's going to go down as the greatest Secretary of State in history. Look at what we've done as a presidency. Look at what we've done as an administration. They trust Marco, and so do the American people trust. He's been successful no matter where he's been. He also speaks the language, which is always nice and always helpful. But he's dealing, and it may be.
Der Trump rühmt auch seinen Außenminister, den Marco Rubio, wo auch im Kontakt sei mit dem Regime in Havanna. Vor allem auch, weil er die Sprache rede und weil er der beste Auslandminister sei. Das ist schon neu. Also früher hätte eigentlich der US-Präsident nur unter höchster Geheimhaltung mit Kuba verhandelt. Wie gesagt, das ist eigentlich ja der Find oder ein Proxy vom Find gsi und auch, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, dass die USA das Castro-Regime akzeptieren.
Kannst du ein Beispiel nennen für so eine amerikanische Regierung, die im Geheimen verhandelt hat?
Ja, also während der Obama-Administration, die haben eigentlich vor seinem historischen Besuch im März 2016 in Kuba 2 Jahre lang über geheime Backchannels verhandelt. Also wie gesagt, das ist kein gsi und dann ist das eigentlich, also das ist eine grosse Sache gsi damals. Der Trump kümmert das überhaupt nicht. Er hat das Regime eigentlich wieder auf Terrorliste gesetzt, nachdem es der Joe Biden wieder abgenommen hat von dieser Liste. Und niemand denkt eigentlich, dass der Trump die Kommunisten mit Samthandschuhen anfasst. Er ist darum auch in Florida klar gewählt worden, wo viele Exilkubaner leben. Die Exilkubaner generell sind eigentlich den Republikanern nahe, jetzt von der Ideologie her, und hoffen natürlich, dass der Trump das Regime in Havanna stürzt. Und darum hat der Trump da auch Spielraum.
Jemand, der die konfliktuöse Geschichte zwischen Kuba und den USA kennt, wie kaum ein anderer, ist der Politikwissenschaftler Peter Kornbluh. Der Peter Kornbluh hat im National Security Archive an der George Washington University in Washington D.C. geschafft und unterrichtet. Und er hat dort insbesondere auch Akten zum Thema Kuba herausgegeben, zum Beispiel zur amerikanischen Invasion in Kuba in der Schweinebuch 1961. Lass mal rein, was der Peter Kornbluh zu dem Gespräch zwischen Kuba und der USA sagt.
What is happening right now is that they are talking to high-ranking Cubans. There's a back-channel dialogue going on between the Trump White House, Marco Rubio, and his office, and relatives and people around Raul Castro, the historic only surviving leader, really, of the Cuban Revolution. His son has been identified for some talks, and his grandson Raulito, also known as El Congrejo, because he has a broken finger, has also been reportedly in talks with Rubio and Rubio's office.
Tina, du kennst Bücher von Peter Kornbluh noch aus seiner Zeit aus dem Studium. Was sagt da der Peter Kornbluh zu den Gesprächen zwischen den USA und Kuba?
Also er bestätigt da die Backchannel-Gespräche zwischen dem Weissen Haus, insbesondere Rubio, mit Leuten aus dem Umfeld vom 94-jährigen Raul Castro. Zum einen sei da der Sohn, also der Alejandro Castro Espin, involviert gsi und offenbar vor allem der Enkel. Der Enkel heisst Raul Guillermo Rodriguez Castro alias Raulito oder auch El Cangrejo, was gebrochene Finger heisse. Er sei die Anfang 40 und der älteste Enkel vom Raul Castro Senior. Raulito ist Unternehmer und hat sich angeblich getroffen mit dem Rubio während einer Regionalkonferenz auf der Insel St. Kitts.
Offenbar steht also der Marco Rubio im Zentrum von der ganzen Kuba-Geschichte. Wieso ist das so, Tina?
Also erstens ist er natürlich der Außenminister von den USA, wie gesagt, angeblich beste Außenminister ever nach dem Trump. Er kommt auch aus Florida, er ist Präsidentschaftskandidat gsi. Dort hat ihn der Trump noch nicht so toll gefunden, er hat nämlich immer gesagt, der Little Marco. Der Rubio ist auch Senator gsi von Florida, wo ja eben ganz in der Nähe ist von Kuba. Und Little Havana in Miami ist ja auch bekannt für seine kubanische Musik und Tradition. Vor allem ist der Rubio für die Aufgabe prädestiniert, weil seine Eltern sind Exilkubaner. Er redet darum auch Spanisch, was natürlich hilfreich ist in dieser Situation, wie der Trump zu Recht gesagt hat. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise auf der Insel hat auch der Rubio gesagt, dass eben so ein Führungswechsel nötig sei. Und es gibt auch Berichte, wo sagen, dass der Marco Rubio eigentlich von Anfang an um Kuba gegangen sei und nicht wirklich um Venezuela. Also, dass eigentlich Venezuela eher ein Mittel zum Zweck ist, weil eigentlich die Lebensader von Caracas nach Havanna können gehabt werden und dass so eigentlich eben das Regime in Kuba kann gestürzt werden. Man muss aber wissen, dass die Eltern von Rubio Kuba schon vor der Revolution von den Castro-Brüdern Richtung USA verlassen haben. Also das heisst jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt oder dass sie Anti-Castro-Regime gewesen sind.
Trotzdem, wir müssen kurz zurückblenden. Wann war die Revolution von den Castro-Brüdern?
Die Revolution war 1959. Also Männer mit Bart, nicht wahr? Der Fidel Castro, der Raul Castro und auch der Che Guevara haben dann dort die Macht übernommen. Die haben den USA-freundlichen Diktator Batista vertrieben. Sie haben die Zuckerrohrplantage verstaatlicht und auch sich am Sowjetkommunismus orientiert. Im April 1961 hat dann die USA versucht, die Revolution rückgängig zu machen. In einer CIA-inspirierten Aktion sind die Exilkubaner, die vom US-Geheimdienst ausgebildet worden sind, in der sogenannten Schweinebucht auf Kuba gelandet. Aber dort sind dann schon die ersten, die kommunistischen Kräfte vom Castro haben gewartet. Und sie sind über das Unternehmen bestens informiert gewesen, weil sie Exilkubaner in den USA erfolgreich unterwandert haben.
Es war ein Desaster gewesen und John F. Kennedy hat als US-Präsident die volle Verantwortung übernommen.
I wouldn't be surprised if those of you who are members of the press will be receiving a lot of background briefings in the next day or two by interested people or interested agencies. There's an old saying that victory has 100 fathers and defeat is an orphan. And I wouldn't be surprised if information is poured into you in regard to all the recent activities.
Das ist der Präsident Kennedy vor der Presse kurz nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht. Der John F. Kennedy hat gesagt, dass seine Regierung schlecht aussehe. Und dann hat er den berühmt gewordenen Satz gesagt, Erfolg hat etwa 100 Väter, Misserfolg ist ein Waisenkind. Tina, das ist ein schlechter Start für den Kennedy in seine Präsidentschaft.
Ja, das war eine grosse Pleite für den eigentlichen Strahlemann. Es hat geheißen, er sei schlecht beraten worden. Er habe sich auf General und CIA verlassen, die gesagt haben, das Unternehmen werde gelingen. Aber das ist dann natürlich eben, wie gesagt, nicht so gewesen. Der Kennedy hat sich dann geweigert, Luftunterstützung zu schicken, weil er Angst hatte, dass die Sowjets würden reagieren, wie zum Beispiel im Delta Berlin. Also es war eine sehr heisse Phase im Kalten Krieg. Der Kennedy hat sich aber später rehabilitieren können. Aber die Exilkubaner haben ihm natürlich das nicht erzählt, dass er keine Luftunterstützung geschickt hat.
Der Kennedy hat aber dann erwirkt, dass die gefangenen Exilkubaner, also die, die von den Castro-Soldaten gefangen gesetzt worden sind in der Schweinebucht, dass die Ende 1962 freigekommen sind, hätte ein paar Millionen müssen zahlen. Dann hat der Kennedy eine Rede gehalten in Miami vor den Exilkubanern, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind.
Gentlemen of the Brigade, I need not tell you how happy I am to welcome you here to the United States. And what a profound impression your conduct during some of the most difficult days and months that any free people have experienced. What a profound impression your conduct made upon not only the people of this country, but all the people of this hemisphere. Even in prison, you served in the strongest possible way the cause of freedom. As you do today. And I can assure you that it is the strongest wish of the people of this country, as well as the people of this hemisphere, that Cuba shall one day be free again.
Das ist der John F. Kennedy gewesen. Interessant ist, dass der Kennedy vor allem von der Zitat westlicher Hemisphäre geredet hat und in dem Zusammenhang von der Freiheit von Kuba, wo es gelte, anstreben. Und das ist im Prinzip natürlich ein Verweis auf die Monroe-Doktrin.
Ja, genau. Und das macht ja auch der Trump. Also die westliche Hemisphäre ist ja auch ein grosser Teil von der nationalen Sicherheitsstrategie der USA.
Ja, der Trump redet damit von einer Doktrin, was die westliche Hemisphäre betreffe. Und er erwähnt natürlich Venezuela, aber auch den Panama-Kanal einmal mehr und jetzt natürlich neu vor allem Kuba.
So, and as these situations in Venezuela and Cuba should make clear under our new doctrine, and it is a doctrine, we will not allow hostile foreign influence to gain a foothold in this hemisphere. That includes the Panama Canal, which we talked about. We're not going to allow it. As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time.
Das ist natürlich ein Verweis auf die Monroe-Doktrin. Also der Trump sagt dem jetzt neuerdings Monroe-Doktrin in Anspielung auf seinen eigenen Namen. Er will die westliche Hemisphäre kontrollieren und dazu gehören auch Grönland und Kanada. Auf die tut er ja auch Anspruch erheben, wie wir bereits besprochen haben. Aber der Hauptpreis ist vielleicht Kuba, also das Überbleibsel aus dem Kalten Krieg.
Ja, und da müssen wir erwähnen, dass die USA anfangs der 60er Jahre Attentatspläne gekickt haben gegen den Fidel Castro. Die Pläne sind allerdings allesamt gescheitert. Und dann ist es ja 1962 im Oktober zu der Kuba-Krise gekommen, wo die Sowjets insgeheim Atomwaffen, Atomraketen auf Kuba stationiert haben.
Das war der Höhepunkt des Kalten Krieges, als die Welt kurz vor einem Atomkrieg gestanden ist. Kennedy ist aber als Sieger aus dieser Krise herausgekommen, weil er mit der Blockade erwirken konnte, dass die Sowjets die Raketen abgezogen haben.
Lassen wir rein in die historische Rede von John F. Kennedy vom 22. Oktober 1962, wo er die Blockade um Kuba herum angekündigt hat.
We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war, in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. But neither will we shrink from that risk at any time it must be faced. Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back.
Das ist der John F. Kennedy, der Blockade von Kuba angekündigt hat. Die Massnahme hat gewirkt, so wie jetzt eine Woche später ihre Atomwaffen, ihre Raketen abgezogen, womit die Kuba-Krise konnte beendet werden.
Ja, in der Zwischenzeit wissen wir natürlich, dass das nicht die ganze Geschichte war. Der Kennedy hat auch versprochen, dass die USA keine Invasion gegen das kommunistische Regime auf Kuba durchführen werden. Und das war ein Teil von dem Deal vom Oktober 1962 mit dem Abzug von diesen Atomwaffen. Und bisher haben sich eigentlich alle US-Präsidenten daran gehalten. Und so ist Kuba eigentlich der kommunistische Stachel in der westlichen Hemisphäre geblieben. Und das zeigt auch, warum die Embargo-Politik gegen Kuba und die Isolationierungspolitik gegen Kuba von den USA weiter verfolgt worden ist.
Also wir haben das Versprechen von Kennedy von 1962, dass die USA keine Invasion werden durchführen gegen Kuba. Ist Donald Trump jetzt bereit, die Zusage von Kennedy von 1962 zu ignorieren, um militärisch in Kuba einzugreifen?
Ist nicht klar. Mit dem Trump. Wir haben natürlich gesehen, dass er es offensichtlich liebt, militärisch einzugreifen, obwohl er eigentlich im Wahlkampf ja versprochen hat, dass er das genau nicht machen werde. Zuerst Venezuela, dann Iran, jetzt vielleicht auch Kuba. Wer weiß, was Grönland oder der Status von Grönland ist. Dort hat er ja auch mit militärischer Gewalt droht. Es kann natürlich schon sein, dass er Kuba rein will. Er hat ja das gesagt, wie wir es am Anfang gehört. Und das muss man schon auf jeden Fall ernst nehmen. Er hat genauso über Venezuela und auch den Iran geredet.
Ist Donald Trump denn ein Regime-Changer? Obwohl er ja immer gesagt hat, dass er genau das nicht will. Er will keinen Regimewechsel mit militärischer Gewalt durchsetzen.
Ja, so halben, oder? Also das Regime in Venezuela ist ja nur halben ausgewechselt. Das ist eigentlich noch das Gleiche, einfach jemand andere an der Macht. Im Iran ist der Ausgang offen, wobei im Moment sieht es eher aus, dass die Gleichen an der Macht bleiben. Ja, und das Regime ist nach wie vor im Iran da und handlungsfähig. Also ich weiss jetzt auch nicht genau, wohin das geht, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Regime-Changer betiteln.
Aber next stop Cuba.
Wie gesagt, kann auch ein friendly Takeover geben, wirtschaftlich getrieben, who knows.
Tina, besten Dank, bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Michael Timpe. Der Michael Timpe sieht Demokratie in den USA gefördert. Nicht allein wegen Donald Trump, sondern auch, weil seine Partei die Futtertröge von der Regierung für eigene Interessen ganz offensichtlich nützt und weil dieser Partei auch die Wahrheiten irgendwie weniger wichtig sind als die demokratischen Prinzipien. Das schreibt Michael Timpe. Er fragt jetzt, ob es irgendwo noch Anzeichen gäbe für eine lebendige Demokratie, generell und insbesondere auch innerhalb der Republikanischen Partei. Tina, was kannst du dazu sagen?
Also es ist ganz klar, dass die amerikanische Demokratie unter Druck steht, aber sie funktioniert schon noch in mehreren Bereichen. Also zum Beispiel Gericht als Gegenmacht. Also wir haben jetzt ja mehrmals gesehen, dass die Bundesgerichte und der Supreme Court haben sich wiederholt gegen die Entscheidungen von der Trump-Administration gestellt. Also jetzt nicht nur Trump, sondern generell Präsidenten. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass die institutionellen Checks and Balances funktionieren. Wir haben auch Bundesstaaten als Gegengewicht, oder? Das System ist wie in der Schweiz, in den USA extrem föderal. Und darum haben wir teilweise Staaten, die so regiert werden, Staaten, die anders regiert werden, rot, blau und so weiter. Das gibt grosse Unterschiede. Und das verhindert auch eigentlich die vollständige Zentralisierung der Macht. Bis jetzt einmal sind die Wahlen eigentlich kompetitiv geblieben. Wir haben es jetzt gesehen, in den Primaries und so weiter. Wir wollen schauen, wie das weitergeht in den Midterms. Und schon in der Zivilgesellschaft, da sieht man schon einiges. Also vor allem eben auf der lokalen Ebene, Protestbewegungen, NGOs und so weiter. Also das ist schon nach wie vor da. Jetzt innerhalb von der Republikanischen Partei ist es ein bisschen komplizierter. Die haben sich natürlich in den letzten paar Jahr sehr um den Donald Trump herum reorganisiert. Aber auch da gibt es noch demokratische Dynamik. Also zum Beispiel, es gibt innerrepublikanische Kandidaten, die nach wie vor Vorwahlen gewinnen. Also nur weil der Trump sagt, den finde ich super, heisst noch lange nicht, dass er gewinnt. Oder? Das ist je nachdem, Es gibt auch einige, also Trump-kritische Republikaner können lokal oder auch auf Bundesstaatsebene gewinnen, wenn das ihre Wählerbasis unterstützt. Es gibt auch einige Republikaner, die nach wie vor traditionelle oder klassische konservative Positionen haben und das auch nach wie vor vertreten, halt ein bisschen weniger. Also ich denke jetzt, Mitt Romney zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Und es gibt nach wie vor natürlich Konflikte innerhalb der Partei. Also das zeigt eigentlich, dass die Partei nicht vollständig monolithisch ist. Also muss klar sagen, Demokratie ist unter Druck. Wir wissen nicht, wo das hingeht. Aber es gibt schon noch, Strukturen existieren noch. Die politischen Normen, die sie eigentlich stabil gehalten haben, die stehen stärker unter Druck.
Tina, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage von Michael Timpe. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns bitte. Das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Tina, und tschüss nach Birmingham, Alabama.
Alles Gute auf Zürich. Danke.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». In einer Woche unterhalte ich mich hier mit dem Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, ist Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.